Das ist der Leitvers, den ich gerne über unsere Stunde stellen möchte, die wir uns mit der Weihnachtsbotschaft beschäftigen möchten. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Das kann man lesen im Galater 4, Vers 4. Da geht dann auch noch weiter, der Vers. Kann man auch bis zum Vers 5 noch lesen. Wir werden noch was hören heute davon. Galater 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Mir ist es wichtig geworden, beim Nachdenken über diesen Text und ja, wie ich überhaupt auf den Vers gekommen bin, dass wir sicher sein können, dass Gott die Zeit in den Händen hat. Dass er bestimmt, welche Zeit abgelaufen ist, wo eine neue Zeit beginnt, wo er Zeitabschnitte in seinen Händen hat. Und wenn wir daraufhin mal in der Bibel ein bisschen nachlesen, gibt es eine ganze Reihe Begebenheiten, wo wir merken, es gibt Zeitabschnitte, die Gott festlegt. Ich denke zum Beispiel an die Entführung des Volkes nach Babylon. Und das sollte 70 Jahre gehen. Und wenn die 70 Jahre rum waren, durften sie wieder nach Hause gehen, in ihr Land. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich dankbar geworden bin dafür, dass Gott die Zeit in den Händen hat, dass er Zeitabschnitte festsetzt. Und hier hatte ich das Bild vor mir, oder zunächst die Frage, wann sandte Gott seinen Sohn? Und das lesen wir hier im Text, als die Zeit erfüllt war. Ich habe mir ein Bild vorgestellt, wenn ihr jetzt zu Hause vielleicht in eurem Hausanschlussraum oder wo auch immer einen Wasserhahn habt, der tropft ein bisschen. Es ist Wochenende und man kriegt jetzt keinen Handwerker. Ehe das Ganze Ausmaße annimmt, die wir uns nicht wünschen, oder im Unterteil der Spüle, wo man so nicht hin kann. Und das tropft immer so alle paar Sekunden, den Tropfen. Dann wird das Holz nass und quillt auf und das will man ja nicht haben. Was machen wir? Wir setzen einen Topf drunter. Da nehmen wir erstmal den größten Schaden weg und dann tropft es in diesen Topf rein. In den Topf, der ist irgendwann voll. Da ist das Maß erfüllt. Da geht nichts mehr rein. Wenn wir nicht aufpassen, den Topf mal zwischendurch ausleeren, läuft er über und wir haben den Schaden wieder. Das war mir so das Bild, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Der Topf war voll. Die Zeit war voll, es war soweit. Gott konnte sagen, mein lieber Sohn, es ist soweit. Geh auf die Erde. Und tu das Werk, das ich ausgedacht habe, mit dir zusammen. Und ich muss so dran denken, dass Gott ähnlich tropfenweise geredet hat zu seinem Volk Israel. Viele Jahre lang. Und er gebrauchte dazu Männer, die er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und man nannte diese Männer Propheten. Ich denke, die meisten wissen, dass das im Hebräer 1, Vers 1 so schön steht. Dass Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals geredet hat in den Propheten. Also nicht mal ein einziges Mal und das reicht dann oder immer wieder denselben Text. Nein, Gott hat vielfältig und auf vielerlei Weise geredet in solchen Männern, die wir Propheten nennen. Und wenn wir die Geschichten lesen, merken wir, das Volk Israel hört nicht drauf. Man hat den Eindruck jetzt, wir haben vorhin drüber nachgedacht, dass die Weihnachtsbotschaft ganz schön ist. Das ist mal was anderes im Jahr. Und als wir gestern in der Kirche waren, da gab es Stehplätze. Ich denke, unter dem Jahr wird viel, viel Platz sein. Aber irgendwie geht die ganze Botschaft nicht ins Herz. Wie damals bei den Propheten. Gottes eigenes Volk ungehorsam. Einfach ungehorsam. Und dennoch liebt Gott sein Volk. Das ist ja das Eigenartige. Das würden wir nicht zu Wege bringen. Und er lässt durch den Propheten Jesaja andeuten, dass es einst einen Menschen geben wird, einen Mann, der Licht in das Dunkel bringt. Und wirklichen Frieden. Und ich will das kurz zitieren, wir haben es heute schon mal gelesen, ganz oben im Haus, Kapitel 9 im Jesaja, die Verse 1, 2 und 5. Ich lese uns einfach nochmal vor. Da heißt, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel und machst die Freude groß, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Aber wann wird das sein, was der Jesaja gesagt hat? Wann wird das sein? Dann kommen weitere Propheten, wenn wir durch das Buch der Bibel gehen. Und wenn wir bei Micha angekommen sind, Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1, da sehen wir, dass dieser Mann Micha sogar den Geburtsort dieses Kindes sagen durfte, dem Volk Israel. Also wer aufmerksam war im Volk und auf den Messias wartete, der konnte auf den Propheten Micha hören, Kapitel 5, Vers 1, ich lese es uns mal vor. Da steht, und du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Es wird einer in Bethlehem geboren werden, der eigentlich schon da war, weil seine Anfänge von der Urzeit sind. Und wenn wir weiterblättern, kommen wir bis zum Propheten Maleachi. Und der Prophet Maleachi sagt noch einmal deutlich, als das Wort des Herrn an Israel im Kapitel 1, Vers 2, ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Und über diese Liebe können wir eh nur staunen. Das wissen wir ja, dass es uns dann schwerfällt, wenn einer uns nicht wieder liebt, ihm immer noch nachzulaufen. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Und dann war über 400 Jahre Funkstille. Gott gab keinen Menschen wieder einen Auftrag, zu seinem Volk zu reden. Es gab nichts mehr zu vermelden. Und das ist eine ganz schlimme Sache, wenn einer dir sagt, mach da, was du willst. So scheint mir das hier. Es war eine ganze Zeit still. Kein Ausspruch Gottes mehr an sein Volk. Und doch waren ein paar wenige da, die diese Hoffnung immer über Generation zu Generation weitergetragen haben. Der Messias kommt. Irgendwann kommt der Messias. Der Prophet hat was gesagt, der hat was gesagt. Und wenn wir das zusammensetzen, gibt es schon ein ganz schön deutliches Bild. Und da gibt es immer ein paar ganz wenige Leute, die haben über Generationen hinweg immer gewartet, dass dieses Wort wahr wird. Und wenn wir mal im Lukas 2 zu Hause blättern, dann finden wir zwei Menschen. Die haben nicht umsonst gewartet. Das ist der Simeon und die Hanna. Die warteten nämlich auf den Trost und die Erlösung Jerusalems. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und das Interessante ist, dass heute noch die gesamte Menschheit sich nach diesem Ereignis richtet. Als das Maß voll war, als Gott seinen Sohn sandte. Weil wir noch heute sagen, es ist im Jahre vor Christi Geburt oder es ist in dem Jahr nach Christi Geburt. Alles trennt sich an der Stelle, an der Nahtstelle, als die Zeit erfüllt war und Gott seinen Sohn sandte. Die Geburt des Kindleins Jesus ist die Zeitenwende. Die Zeitenwende, wonach wir heute noch unsere Jahre rechnen und bezeichnen. Und deswegen dürfen wir jetzt erstmal auf ein Weihnachtslied hören. Ihr Kinderlein kommet, vorgetragen von den Instrumentalisten Paula und Joel Tümmler und einigen jungen Sängern. Wir freuen uns darauf. mach das mal.
Wir wollen in dem Bibelvers nochmal ein Stück weitergehen. Wir haben uns ja gerade die Frage gestellt, wann sandte Gott seinen Sohn? Und da steht es im Galater ab Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war. Wir wollen nochmal ein Stück weitergehen und uns die Frage stellen, wen sandte Gott? Und wenn wir da im Text weiterlesen, sehen wir, Gott sandte seinen Sohn. Wenn wir uns den ganzen Vers einmal anschauen, ab Galater 4, wird uns hier in diesen Versen schön die Weihnachtsgeschichte erklärt. Wir haben also hier Weihnachten in einer Kurzfassung. Gott, der Vater, sandte seinen Sohn zu uns auf die Erde. Ja, man liest es so einfach. Gott sandte seinen Sohn oder man sagt das zu Weihnachten ganz einfach. Aber man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Begreifen wir das überhaupt oder verstehen wir, was wir hier sagen? Gott sandte nicht irgendjemanden. Er hätte auch einen Engel schicken können oder irgendein geschaffenes Wesen, wo er sagt, ja, den schicke ich jetzt auf die Erde. Nein, er schickte nicht irgendjemanden, er sandte seinen Sohn. Und das Interessante, er sandte seinen Sohn, der schon immer da war. Wir lesen das in verschiedenen Versen in der Bibel. Ich habe mir Kolosser 1, Vers 17 notiert, wo steht, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und das bezieht sich auf unseren Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus wurde von seinem Vater gesandt, so lesen wir es in Galater 4. Aber Jesus war schon immer da. Er war damals schon da, wo die Erde geschaffen war. Auch das lesen wir in der Bibel. Er war Schöpfer von Himmel und Erde. Und er war auch schon da, bevor er als kleines Kind in der Krippe lag, wo er auf die Erde kam und in Bethlehem geboren wurde. Gott sandte seinen Sohn. Man erkennt das ja schon im Wortlaut, wie es hier geschrieben ist, dass man ja nur jemanden senden kann, der auch schon da ist. Wenn ich jemanden sende, muss die Person schon da sein. Und Jesus wurde von seinem Vater hier gesendet. Und dass er von seinem Vater gesendet wurde, hat auch Einfluss auf sein ganzes Handeln hier auf der Erde. Denn da er durch den Vater oder vom Vater gesendet war, war er auch im Auftrag des Vaters hier und in seiner Autorität. Er wurde als Mensch hier geboren, auf der Erde, als kleines Kind in der Krippe, war aber in der Autorität des Vaters. Und wie das so bei einem Gesandten üblich ist, hat ein Gesandter auch immer einen Auftrag. Und so war es auch bei unserem Herrn Jesus Christus, wo er von seinem Vater gesandt wurde auf die Erde, wo er als kleines Kind geboren wurde, hatte er einen Auftrag. Und alles, was er tat, tat er auch in der Befugnis des Vaters, seines Gottes. Und Jesus hat also nicht seinen eigenen Willen getan hier auf der Erde, das, was er wollte, sondern er tat den Willen des Vaters, der ihn gesandt hatte. Man kann auch das anders formulieren und sagte, der Vater wirkte durch ihn, durch Jesus Christus. Stellt sich die Frage, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für mich und für dich? Wenn Jesus Christus vom Vater gesandt ist, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du glaubst, dass er als kleines Kind hier in der Krippe auf die Erde kam und ihm vertraust und wenn du auch glaubst, dass er der Retter ist, der nicht einfach so auf die Erde kam, ohne Autorisierung, weil du glaubst, dass er von Jesus oder von seinem Vater, von Gott gesandt wurde. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann glaubst du an den Gesandten, an den Vater, an den Gott im Himmel. Jesus Christus ist keine Erfindung, weil er kein geschaffenes Wesen ist. Er ist Gesandter Gottes, Gesandter des Vaters und er war auch schon immer da. Er hat also, wenn man das so sagen will, die Lizenz zum Retten. Die hat er von seinem Vater erhalten, die hat er sich nicht selber gegeben. Und das Schöne ist, wenn wir die Bibel durchlesen oder die Bibel, zumindest die Evangelien, alles, was Jesus gesagt hat auf der Erde hier, wir hören da nicht nur Jesus Christus, sondern wir hören dadurch seinen Vater, wie er gesprochen hat. Das Wort Gottes. Gott hat durch Jesus Christus gesprochen. Und wenn wir uns diesen Sohn nochmal genauer anschauen, fällt uns noch etwas auf, was sehr interessant ist. Weil Gott sandte seinen Sohn und dadurch kam Gott selbst auf die Erde. Denn Gott oder der Sohn ist auch gleichzeitig Gott. Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist Gott selbst. Wir können das in der Bibel in mehreren Stellen nachlesen, dass er von Ewigkeit her existiert und Jesus Christus ist Gott. Er ist derselbe und das ist hundertprozentig. Die eine Stelle haben wir vor uns schon gelesen, die hat Gerhard vorgelesen. Ich lese die trotzdem nochmal, weil das, ich will nochmal einen anderen Bezug drauf nehmen. Aus Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Genau, ein Sohn ist uns gegeben. Und wie nennt man diesen Sohn? Er ist starker Gott. Und ein zweiter Vers aus dem Neuen Testament, Johannesevangelium, Kapitel 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir springen zu Vers 14 und das Wort, wir haben gerade gelesen, und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch, das Wort war Gott. Und er selbst kam auf diese Erde. Und wir sehen hier, das ist beide Dinge. Wir haben Jesus Christus, der 100% Gott war, aber auch 100% Mensch. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum muss das so sein? Warum musste Gott selber auf die Erde kommen? Und warum musste er ein Mensch werden? Warum wurde er so klein? Wir wollen uns zuerst mal anschauen, warum musste er Gott sein? Er musste Gott sein, weil er die Kraft brauchte, uns aus dem Reich der Finsternis zu befreien. Ein Mensch hätte das nie schaffen können. Ein Mensch hat nicht die Kraft, den Fluch des Sündenfalls von Adam und Eva damals zu durchbrechen. Und er musste selbst Gott sein, weil er die Macht hatte über den Satan. Das hat kein Mensch. Deswegen musste Gott selber kommen. Und es musste Gott sein, weil er die Kraft und die Macht hatte, der Schlange den Kopf zu zertreten. Auch ein Mensch kann das nicht. Ein Mensch kann Satan nicht besiegen. Und jetzt wollen wir uns die andere Seite nochmal anschauen. Warum musste er gleichzeitig Mensch sein? Warum hat es nicht gereicht, wenn Gott auf die Erde kommt in Macht und Herrlichkeit? Warum musste so ein kleines Kind in der Krippe geboren werden? Warum? Weil es waren Menschen, die gegen Gott gesündigt haben. Und daher musste die Strafe auch von einem Menschen getragen werden. Nur ein Mensch konnte dort am Kreuz sterben. Er musste die Strafe für die Sünde tragen, und das ist der Tod. Deshalb sandte Gott seinen Sohn auf diese Erde, was wir jetzt zu Weihnachten wieder bedenken. Es musste also ein Stellvertreter her, ein Stellvertreter für uns, damit wir selber nicht sterben müssen, sondern die Möglichkeit haben, ewig zu leben. Und das ist das Faszinierende an Weihnachten, wo wir auch hier wieder die Verbindung zu Ostern sehen, wo das so weitgreifend ist. Gott wurde Mensch und kam auf diese Erde und er nimmt die Strafe deiner Sünde, deiner Schuld auf sich. Er stirbt stellvertretend für deine Schuld. Ob du das jetzt annimmst, das ist dann persönlich deine Entscheidung. Aber er bietet es dir an, weil er schon gestorben ist für deine Schuld. Wir wollen im Text noch ein bisschen weiter schauen. Ich habe das jetzt gerade schon so angedeutet und die nächsten Textabschnitt lesen und uns dazu die Frage stellen, wie sandte Gott seinen Sohn? Ihr könnt das hier vorne schon lesen. Wir wollen das uns nochmal anhören, wie Gott seinen Sohn sandte oder anders auch gefragt, Gott sandte seinen Sohn, aber wie? Wir lesen das im Lukas 1, ab Vers 26 und wollen uns das einmal anhören.
Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Galiläa, in eine Stadt namens Nazareth, zu einer Jungfrau, die Maria hieß. Sie war noch unberührt und mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren Davids. Der Engel kam zu ihr herein und sagte, sei gegrüßt, du mit Gnade Beschenkte, der Herr ist mit dir. Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was der Gruß bedeuten sollte. Hab keine Angst, Maria, sagte der Engel. Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst.
Das ist doch faszinierend, was sich hier unser himmlischer Vater ausgedacht hat, wie er uns Menschen retten will. Er ließ eine junge Frau schwanger werden, die Maria. Und er nimmt den gleichen Weg auf diese Erde, wie das jeder von uns machen muss. Er hat gar keine Wahl. Er wird von einer Frau geboren, ist 9 Monate im Bauch der Mutter und erblickt dann das Licht der Welt. Und so hat das auch unser himmlischer Vater im Himmel getan. Und ich hatte das vor uns schon gesagt, wir müssen uns das immer wieder bewusst sein. Das Kind in der Krippe, mit dem wir es hier zu tun haben, ist zu jeder Zeit 100% Gott und 100% Mensch. Und er wurde so klein und ist in Niedrigkeit geboren. Und wir wollen jetzt einmal 9 Monate weiterschauen, sozusagen nach vorn spulen und uns das einmal anschauen, wie sandte Gott seinen Sohn und wie ist er geboren. Das lesen wir im Lukas 2 ab Vers 1.
Damals befahl der Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches zu zählen und in den Steuerlisten einzutragen. Es war das erste Mal, dass solch eine Volkszählung durchgeführt wurde. Sie geschah, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids und musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach der Stadt Bethlehem in Judäa reisen, um sich dort mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger, und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn dann in eine Futterkrippe, weil in der Unterkunft kein Platz für sie war.
Hier haben wir es nochmal gelesen, wie es in der Bibel drin steht. Gott kam nicht als Herrscher oder mit großer Macht, die er gehabt hat und auch hat, auf diese Welt. Er kam als kleines Kind. Wir haben es gelesen, als kleines Kind in Windeln gewickelt und er lag in einer Futterkrippe, wo sonst die Tiere draus fressen. Jesus Christus kam wirklich in ganz ärmliche Verhältnisse. Und warum hat er das getan? Aus Liebe zu uns Menschen. Weil er uns retten wollte. Er kam in Niedrigkeit und in Demut. Und Gott sandte seinen Sohn in so ärmliche Verhältnisse, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, zu ihm zu kommen. Und wer waren jetzt die Ersten, die das kleine Kind damals in der Krippe gesehen haben? Und wir müssen hier uns wieder bewusst sein, wenn ich hier von dem kleinen Kind spreche, muss uns immer klar sein, dass Gott selber auf die Erde kam, klein wurde, als kleines, hilfloses Kind. Aber er war zu jeder Zeit immer 100% Gott und 100% Mensch. Und die ersten Menschen, die dieses kleine Kind hier auf dieser Erde gesehen haben und die auch davon bezeugen, und was wir auch in der Bibel nachlesen können, waren einfache Hirten, die nachts auf dem Feld waren. Und diese Begebenheit, Lukas 2 ab Vers 8, wollen wir uns auch noch einmal anhören.
In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von ganzen Herrschern des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land und auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Bevor wir uns jetzt den letzten Teil dieses Verses anschauen aus Galater 4, wollen wir das nochmal kurz zusammenfassen, was wir bisher gelesen haben. Ich lese es nochmal vor. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Und wenn wir das zusammenfassen, das will ich nicht nochmal jetzt hier von hier vorn tun, das wollen wir uns in einem Lied anhören. Die Jugend hat dazu ein sehr schönes Lied gefunden, wo das bisher Gesagte nochmal zusammengefasst wird. Oder man kann auch sagen, wo die Weihnachtsbotschaft noch einmal gesungen wird. Die Jugend darf nach vorn kommen.
Wir hatten es schon vom Jonathan ein Stück weit angerissen bekommen. Und ich möchte es als eine Frage formulieren. Wozu das Ganze? Wozu diese Sendung? Wozu ist Gott so klein geworden, wie ein Baby in der Krippe liegend? Ich will mal weiterlesen, den Vers 5 aus dieser Galaterstelle, Kapitel 4. Die steht auch hier vorne zum Nachlesen. Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Unsere Jugend hat uns gerade auch mit einem Damit begründet. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden. Das ist die Begründung. Jesus war bereit, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. So steht es in Matthäus 20, Vers 28. Und er wollte damit Menschen, viele Menschen freikaufen, loskaufen, die unter Gesetz waren. Loskaufen, die unter Gesetz waren. Und dann fragt man sich doch, was hat das denn eigentlich? Das Gesetz ist doch gut. Wenn wir an die 10 Gebote denken, die sind doch gut und richtig, die hat doch Gott den Menschen gegeben, dass sie sich danach richten sollten. Wieso soll man denn von dem Gesetz freigekauft werden? Paulus schreibt im zweiten Kapitel dieses Galaterbriefes im Vers 16, wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und genau das hat der Martin Luther erkannt und ist ein glücklicher Mensch geworden, weil er wusste, ich muss mich nicht mehr anstrengen. Ich muss nicht nachzählen, ob ich genug gemacht habe, dass ich vor Gott gerecht bin, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. So sehr wir uns auch anstrengen würden, wir würden es nie schaffen, dieses Gesetz zu halten, was an sich ja gut ist. Aber wir kennen uns alle, das ist nicht zu schaffen, weil schon der Verstoß gegen ein einziges Gesetz, gegen ein zu einer Paragraph, wenn wir wollen, von den 10, ist Sünde. Der Verstoß gegen eine Vorschrift Gottes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so gab es für uns Menschen keine Chance zurück in die Gegenwart des heiligen und gerechten Gottes. Und deswegen kam Jesus aus eben dieser Herrlichkeit bei Gott, bei diesem heiligen Gott, zu uns auf die Erde als Kind einer irdischen Mutter. Uns wurde Weihnachten. Das ist Weihnachten. Er wuchs heran, man kann das nachlesen, wird ein junger Mann, wie ein Mensch, genau wie wir. Und er war der einzige Mensch, der in der Lage war, dieses Gesetz zu halten. Nicht einen einzigen Punkt hat er übertreten. Und mit seinem Gehorsam und seinen Dienst hat Jesus diesem Gesetz Genüge getan. Er, der Gerechte, hat stellvertretend für die Gesetzesübertretung, die Sünde der ganzen Menschheit auf sich laden lassen, ist dafür bestraft worden an einem übelsten Holzkreuz, musste sterben, stellvertretend für die den Lohn der Sünde tragen müssten, eigentlich den Tod, den ewigen Tod, die ewige Verdammnis von Gott, hat das auf sich genommen. Jesus Christus, der Mittler geworden zwischen dem heiligen Gott und den Menschen, hat praktisch eine Brücke gebaut, über die wir gehen können, ist selbst der Weg geworden, zurück zu Gott, der uns geschaffen hat. Als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn zu einem ganz bestimmten Zweck. Und eben hier in diesem Vers 5 im Galater 4 steht das zweimalig eindeutig beschrieben, wie wir es hier auch lesen können. Erstens, damit er uns loskaufte von einem Gesetz, das wir Menschen nicht in der Lage sind zu halten. Und zweitens, damit wir die Sohnschaft empfingen. Heißt, wir dürfen uns mit Recht durch den Glauben an dieses Werk Kinder Gottes nennen. Und dann berichtet uns die Bibel von einem Dritten damit. Das ist aufgeschrieben vom Evangelisten Johannes. In Johannes 3, Vers 16 steht das. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ich habe mich gefreut über das neue Plakat, was da draußen steht, in unserem Vorgarten. Dort steht genau der Vers drauf. Und dieser Vers aus Johannes 3, Vers 16, hat seine Gültigkeit nie verloren. Und er gilt genau heute noch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, wirklich jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Frage, hast du dieses Leben? Bist du dir sicher? Heute ist ein guter Tag, die Entscheidung für Jesus zu treffen. Und wo das nötig ist, dann mach es heute fest. Schieb's nicht auf die lange Bank. Wir mussten in den letzten Tagen schmerzlich erfahren, wie schnell Leben zu Ende sein kann. Hier in unseren Reihen, wo wir wissen, dass ein Gotteskind gegangen ist. Und in Berlin wissen wir es nicht genau. Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen wir dort einmal in der Herrlichkeit sehen werden. Sie hatten keine Möglichkeit einer Entscheidung mehr.